Also ist mit dieser Freiheit nicht viel los. Und dennoch gibt es von diesem Argument noch eine merkwürdige Steigerung, die den Gedanken forttreibt und sagt, der Kapitalist ist nicht nur ein Dienst am Konsum, wenn etwas schief läuft, dann zeigt sie sich wirklich die Konsumentenmacht, dann zeigt sich, wer hier Herr im Hause ist. Dann können nämlich die Kunden, wenn sie einen Umweltschädling entdecken, der seinen Strom mit einer giftigen Kernspaltung produziert oder der ein Fleisch produziert, das den Vornamen Gammel trägt, dann kann ein Kunde seine Konsumentenmacht einsetzen, um alles wieder ins Lot zu bringen. König Kunde hat auch noch Konsumentenmacht. Nimmt man nur mal das Wort für sich. Konsumentenmacht. Dann ist es eigentlich der Widerruf des Gedankens, der behauptet sein soll. Denn wenn Konsumenten Macht einsetzen müssen, um schlechte Ergebnisse der Produktion, die Verseuchung der Umwelt oder die Herstellung ungenießbarer Ware korrigieren müssen durch den Einsatz ihrer Macht, dann kann diese Produktion gar nicht einfach Dienst an der Versorgung sein. Dann dürfte es das gar nicht geben. Wogegen sich jetzt die Konsumentenmacht wehren soll. Und andererseits, in dem Gedanken, der Konsument hat ja Macht, wieder alles ins Lot zu bringen, wird so getan, als hätte er in letzter Instanz die Richtlinienkompetenz und könnte alles wieder aufs rechte Gleis bringen. Nehmen wir mal ein Beispiel, um die Absurdität der Überlegung zu fassen zu kriegen. Beim Gammelfleischskandal, der noch nicht sehr alt ist, beim BSE-Skandal war es ähnlich, da haben sich die verehrten Konsumenten das Argument hinter die Ohren schreiben sollen, wer für 5 Euro ein Kilo Fleisch verlangt, der bestellt Gammelfleisch. Das ist nämlich gar nicht zu haben. Unter vernünftigen Produktionsbedingungen kann man ein gediegenes Kilogramm Fleisch zu so einem Geld nicht herstellen. Wenn also der knausrige Konsument im Supermarkt für 5 Euro ein Kilo Fleisch bestellt, dann bestellt er Gammelfleisch. Das ist doch klar, dass das dabei herauskommt. Das ist zunächst einmal gar nicht klar, in meinen Augen. Dass es sowas gibt wie das Gammelfleisch, dass verdorbene Ware tiefgefroren und an Dönerspießen wieder aufgetaut wird oder im Supermarkt als Grillfleisch etikettiert wird, ist in erster Instanz eine Folge der Gewinnkalkulation der Unternehmen, die Fleisch verkaufen. Statt Entsorgungskosten für Verdorbenes fährt man einen kleinen Gewinn ein, indem man für dieses Verdorbene noch einen Preis verlangt. Dass es einem überhaupt gelingt, dieses Produkt zu verkaufen, unterstellt, dass der Verkäufer nicht weiß, was er kauft. Sonst wäre nämlich hinterher das Aufdecken des Gammelfleischskandals gar kein Skandal. Dann hätte ja die Menschheit sagen müssen, ja klar, was regt ihr euch auf, das haben wir bestellt. Weder weiß es der Kunde, sonst würde er es gar nicht nehmen, noch gar hat er es bestellen können. Und dass alles dies als Skandal an die Öffentlichkeit gerät, ist wie gesagt der Beleg dafür, dass es sich gerade so verhält, wie ich es sage. Es wird aber so getan, als wäre die Schuldfrage eindeutig andersherum entschieden, nämlich der raffgierige Kunde, der für 5 Euro Fleisch kauft, hat genau die passende Antwort bekommen, indem ihm Gammelfleisch über den Tresen gereicht wird. Was wird ihm jetzt empfohlen, dem Kunden, der gegen so etwas einschreiten soll? Er soll sich von seinem Geiz trennen und auf seine Konsumentenmacht besinnen, ein neues Umweltbewusstsein entwickeln und, sagen wir mal, 20 Euro für das Kilo Fleisch spendieren, damit ein genießbares Produkt in den Kochtopf wandert. Das ist die Empfehlung an die Kundschaft. Schluss mit der Knausrigkeit, Umweltbewusstsein und 20 Euro auf den Tresen für das Kilo. Da wären zwei Fragen zu stellen. Die erste wäre, wer soll das bezahlen? Die Empfehlung, die da ergeht, richtet sich nämlich an Menschen, deren Einkommen von denen definiert worden ist, die ihm das Gammelfleisch genauso wie das Teure verkaufen. Ein schmalbrüstiger Lohn, von dem man eine Familie ernähren muss, kann gar nicht hergeben, wofür er in Anspruch genommen wird. 20 Euro das Kilo Fleisch. Und das andere, selbst einmal unterstellt, es finden sich Figuren und es finden sich welche. Die gibt es in Stadt am Hof und in der Innenstadt durchaus. Menschen besser verdienender Schichten, die mehr Geld für das Kilo Fleisch oder das Bio-Ei hinblättern. Wie soll dadurch, dass ich mehr Geld auf den Tresen lege, garantiert werden, dass das verkaufte Produkt gesund ist? Sicher ist dadurch, dass ich den höheren Verkaufspreis zahle, vor der Hand nur eines, dass die Gewinnspanne des Unternehmens wächst, der bei seinen Produktionskosten durch das Umweltbewusstsein der Konsumenten einen höheren Gewinn einstreicht. Ob er deswegen im Gegenzug mit gestiegenen Kosten ein höherwertiges Produkt fabriziert, ist, jetzt will ich mal vorsichtig sein, nicht ausgeschlossen, aber fraglich. Blättert die Zeitungen der letzten Wochen und Monate zurück. 12 Millionen verdorbene Bio-Eier mussten von dem Markt genommen werden. Man fragt sich ja ohnehin, wo eigentlich die Anbaufläche liegen soll, auf der die ganzen Bio-Regale gedeihen, die bei Realkauf und Norma und Petty oder wie sie alle heißen und Penny, womit die vollgestellt werden. Wenn das alles Biolandwirtschaft sein muss, dann muss der Mars bewirtschaftet sein. Gut, ziehen wir mal aus dem Gesagten ein kleines Fazit. Das Lob von der Konsumgesellschaft stellt sich nicht nur diese Wirtschaft als einen Dienst am Konsumenten vor, sondern erhebt, ernennt den Konsumenten sogar zum eigentlichen Herrn der Produktion, der ihr durch sein Kaufverhalten vorgibt, was und wie viel hergestellt wird. Dem Gedanken möchte ich zweierlei entgegenhalten als Zusammenfassung des Gesagten. Auf diese Weise, indem ich den Kapitalismus Konsum- oder Wohlstandsgesellschaft nenne, lobe ich ihn für eine Leistung, die er gar nicht im Programm hat, die Versorgung der Menschen. Und indem ich den überzogenen Konsum der Menschen, zu viel wollen, Fleisch für 5 Euro das Kilo und immer mehr davon, indem ich den anprangere, mache ich den überzogenen Konsum für folgenhaftbar, die nicht aus einer Versorgungsleistung herrühren, die der Kapitalismus gar nicht im Programm hat, sondern die daher rührt, dass sein wirklicher und maßgeblicher Zweck die Geldvermehrung ist, die mit einer Kostenersparnis sehr wohl Wege findet, warum es sich lohnt, die Umwelt zu versauen, weil es Kosten spart, oder Produkte zu verkaufen, die das Verfallsdatum längst überschritten haben. Ich will also einmal den Blick darauf richten, wie es wirklich bestellt ist, um das Verhältnis von Konsum und Kapitalismus. Weil die Behauptungen, die wir jetzt so haben Revue passieren lassen, einfach nicht haltbar sind. Die Wohlstandsgesellschaft, die Konsumgesellschaft. Es gibt ein erstes Indiz dafür, in den jetzigen Zeiten der Krise, was mit dieser Produktion und ihrem Verhältnis zum Konsum faul ist. Es gibt eine Abwrackprämie. Eine Abwrackprämie für Autos, jeder weiß das mittlerweile, die zielt darauf, dass es einige Millionen Menschen gibt, die fahren mit alten Rostlauben durch die Gegend, haben also offenbar aus eigener Kraft den Übergang zum Neukauf nicht bewerkstelligt, kriegen aber jetzt 2500 Euro angeboten durch die Regierung, damit sie ein Auto kaufen. Warum? Nicht damit sie ein besseres Fahrgestell ihr eigenen, sondern damit die Automobilindustrie wieder wächst und die Zulieferindustrie dazu. Abwrackprämie. Das ist ein Hebel, um das Wachstum der Autoindustrie voranzubringen oder den Niedergang zu bremsen. Das für sich genommen wirft schon ein Schlaglicht darauf, was an dieser Produktionsweise faul ist. Wenn Konsum verlangt wird, damit Wachstum geht, dann liegt das rationelle Verhältnis von Konsum und Produktion nicht vor. Rationell wäre es so, die Menschen produzieren in den Fabriken das, was sie für den Konsum haben wollen und sich wünschen, und der Konsum der Güter ist das Ziel. Der Konsum ist das Ziel, die Produktion ist das Mittel. Wer aber umgekehrt mit der Abwrackprämie sagt, Konsum muss stattfinden, damit die Produktion wächst, der verfolgt genau die umgekehrte Logik. Konsum ist das Mittel, damit die Produktion wachsen kann. Dann ist Konsum nicht der Zweck dieser Wirtschaft. Dann ist der Konsum ein Mittel in dieser Wirtschaft für die Produktion von Geld, das wachsen soll in den Unternehmungen. Insofern ist Konsumgesellschaft, mal rationell betrachtet, einfach ein falscher Titel. Konsumgesellschaft würde nämlich bedeuten, der Konsum, die Versorgung der Menschen, ist der Zweck in dieser Gesellschaft. Das ist er ganz offenkundig nicht. Wenn er es wäre, müsste man nicht um jede Mark mehr Lohn kämpfen. Das wäre doch dann ein Stück Konsummittel, das man in Händen hält. Wieso wird einem das abgestritten? Warum muss man um sowas kämpfen? Das, zweite Bemerkung, in dieser Welt der Konsum gefordert wird. Abwrackprämie ist so ein Stachel. Konsumiert mehr, Leute. Dass Konsum gefordert wird in dieser Wirtschaft, zeigt nicht nur die Verkehrung, Konsum ist bloßes Mittel, das Wachstum der Gelderträge der Zweck, sondern zeigt zum Zweiten, der Konsum ist für die Ansprüche des Wachstums der Industrie immer zu klein. Sonst müsste man die Leute nicht auffordern, konsumiert mehr, sonst kann Opel oder Schaeffler nicht wachsen. Der Konsum ist immer zu klein für die Wachstumsansprüche der Industrie. Warum ist es so? Das ist so, weil der Lohn, den die arbeitenden Menschen in den Fabriken verdienen, einer doppelten Bestimmung unterliegt. Der ist einerseits vom Standpunkt eines Betriebs, der den Arbeiter einkauft für seinen Lohn, eine Kost. Und als diese Kost wird er klein gehalten. Denn diese Kost schmälert den Gewinn. Je billiger der Mann, je ergiebiger die Leistung, umso größer der Gewinn. Also wird der Lohn klein gehalten. Insofern er kostet es in der Bilanz. Andererseits, in den Händen des Arbeiters ist dieser Lohn Einkommen, das auf dem Markt die Waren nachfragt, die die Unternehmen anbieten. Und deswegen ist es klar, dass der Lohn, insofern er eine klein zu haltende Größe ist, die den Gewinn schmälert, nie imstande ist, das gesamte Produkt, das hergestellt wird, aufzukaufen. Dann würde nämlich gar kein Gewinn entstehen. Wenn die Arbeiter einfach als Geld in Händen hielten, was dem produzierten Produkt geldmäßig entspricht, dann gäbe es keinen Überschuss, den Gewinn nämlich, der in den Kassen der Unternehmen landen könnte. Und es ist ja umgekehrt gerade so, dass Arbeiter mehr als ihren Lebensunterhalt produzieren, dass am Ende der Produktion mehr geldwerter Ertrag stehen bleibt, als der Arbeiter an Kosten, aus was sich seiner Lohnzahlung empfangen hat. Das ist die Einstellungsvoraussetzung. Sonst fängt ein Unternehmen gar nicht an. sonst betrügt sich ja um seinen Gewinn. Es ist also ein albernes, diese Produktionsweise schönfärbendes Ideal der Volkswirtschaftslehre, wenn die behauptet, es ginge um den Ausgleich von Angebot und Nachfrage am Markt. Das ist ein Witz. Würden sich die beiden Größen ausgleichen, da das angebotene Produkt der produzierten Waren, da die Nachfrage derer, die für die Erarbeitung des Produkts Geld empfangen haben, würde es sich ausgleichen, gäbe es gar nicht den Gewinn in den Kassen der Unternehmen. Dann würde alles in den privaten Haushalten landen. Und von wegen Ausgleich, schaut doch auf den Markt. Jede Menge Zeug bleibt liegen, das keinen Käufer findet, das wird entwertet. Umgekehrt, jede Menge Nachfrage nach Produkten wird nicht gestillt, jedenfalls nicht zu Preisen, den die Wohnungssuchenden oder die Medikamentenbedürftigen, von denen ich sprach, bezahlen könnten. Ein Witz. Trotzdem ein Witz, der auch außerhalb der VWL-Seminare gepflegt wird, nämlich mit dem Kaufkraftargument. Es gibt auch jetzt gerade in Zeiten der Krise Aufrufe von Gewerkschaften, die sagen, Krise hin oder her, der Lohn muss steigen, denn nur wenn die Kaufkraft wächst, können die Unternehmen ihren Umsatz steigern und Waren absetzen. Zum Ersten, dass man das überhaupt fordern muss. Die Kaufkraft muss wachsen, damit der Absatz der Waren gelingt. Zeugt davon, dass es das Gesetz, das da behauptet wurde, nicht gibt, dass nämlich die Lohnsumme, die ausgeschüttet wird, dem Warenquantum entspricht, das produziert wird. Denn wenn das ein Gesetz wäre, dann gäbe es ja die sogenannte Lücke nicht, die man jetzt füllen muss, indem man mehr Kaufkraft fordert. Jetzt wird aber mehr Kaufkraft gefordert mit dem Argument, nur dann können die Unternehmen ihre Waren absetzen. Das ist, wenn man es auf seine ökonomische Wahrheit hin betrachtet, völlig daneben. Denn die Kaufkraft, die da gefordert wird zum Warenumsatz, ist vom Standpunkt der Unternehmen eine Kost, die ihnen zusätzlich erwächst. Die müssen Löhne erhöhen, damit sie mehr Autos verkaufen können. Kein Wunder, dass das kein Unternehmen macht. Denn das bedeutet ja, dass er nur deswegen zusätzlichen Lohn vorschießt, damit er zusätzliche Autos absetzt, also über den Umweg eines mehr produzierten Autos nur das Geld wieder einnimmt, das er zuvor selber vorgeschossen hat. Der will aber nicht seinen eigenen Gewinn vorstrecken, um ihn wieder einzukassieren, sondern der will ihn machen, aber nicht bezahlen. Also macht das auch kein Betrieb. Aufgeschlossen sind Betriebe dem Argument Kaufkraft nur insoweit, es andere Unternehmen, eine Lohnerhöhung aus welchen Gründen auch immer, machen in der Spekulation darauf, dass bei ihrem Warenumsatz die Lohnerhöhung, die andere aus welchen Gründen auch immer auf sich genommen haben, zu Buche schlägt, ohne dass bei ihnen Kosten gestiegen sind. Also das ist der ökonomische Unfug an der ganzen Theorie der Kaufkraft. Aber das vielleicht viel ärgerlichere ist, dass die Leute, die das fordern, die Gewerkschaften, erstens nicht manns genug sind, den einen einzigen Grund als Begründung für ihre Forderung zu nennen, der senkrecht wäre, dass ihre Leute mehr zu fressen haben wollen, dass sie mehr Einkommen haben wollen für sich. Wer Kaufkraft sagt, fordert nicht im Namen des Interesses der Arbeiter mehr Lohn, sondern der fordert im Namen einer Funktion des Einkommens für den Umsatz der Kapitalisten mehr Lohn. Die fordern im Namen des gegenseitigen, gegenteiligen Interesses der Unternehmerseite mehr Geld für Arbeiter. Und dieser Widerspruch, dass man zum Nutzen der Unternehmer eine Lohnaufbesserung fordert, der führt auch dazu, insofern ist es recht konsequent, dass die, die im Namen der Kaufkraft Lohn fordern, ihren eigenen Unsinn nie glauben und sich nie an dem ausrichten, dass jede Mark mehr Lohn ein wunderbarer Segen für die Unternehmerschaft ist. Wenn die Gewerkschaft diesen Schwachsinn glauben würde, dann müsste sie 100% mehr Lohn fordern, weil das 100% für die Bilanzen von Schaeffler und anderen gut wäre. Tun sie nicht, da werden sie ganz realistisch und fordern 4 und enden bei 1,2, weil sie sich auf die Seite der Realität schlagen, dass Löhne in diesem System kein Instrument zur Versorgung der Menschen sind, sondern dass Löhne ein Instrument zur Ausbeutung einer Leistung für möglichst wenig Geld ist. Deswegen müssen sie billig sein. Also, ist der Konsum in dieser Welt nicht Ziel, sondern Mittel und wegen der Kalkulation des Lohns als zu schmälernde Kost ein beschränktes Mittel? Dass überhaupt Akkumulation, Wachstum der Unternehmungen auf dieser Grundlage in Gang kommt, das kommt daher, dass der Lohn nur eine Größe ist, die für das Verkaufen der Waren in Anschlag gebracht wird. Die Kaufkraft, die man am Markt vorfindet als Unternehmer, besteht nur eines Teils aus den Lohneinkommen, die die Betriebe spärlich kalkulieren. Der andere entscheidende Anteil ist das, was sie selber vorschießen für den Einkauf von Maschinen und was sie vorschießen für ihre eigene Lebenshaltung, bestritten aus den Gewinnen, sofern sie als Unternehmereinkommen ausgeschüttet werden. Und selbst diese von den Kapitalisten in den Markt geworfene Kaufkraft, die sich summiert zum Lohneinkommen der Beschäftigten, ist eine Größe, die für das Wachstumsbedürfnis und den Absatz von immer größer werdenden Waren, die immer produktiver hergestellt werden, viel zu knapp bemessen ist. Und deswegen ist es in der kapitalistischen Produktion ein Muss, dass das Wachstum der Betriebe sich von der daran gemessen beschränkten Kaufkraft durch den Kredit emanzipiert. Unternehmen vergrößern ihr Kapital durch Kredit, um zu wachsen, produktiver zu werden, in kürzerer Zeit mehr Waren zu günstigeren Kosten herzustellen. Und beim Verkauf desselben hilft der Kredit ein weiteres Mal, auch bei Konsumenten, die mit Plastikkarten einkaufen und ihre eigene beschränkte Zahlungskraft auf Zeit überspringen dürfen. Das ist das wirkliche sachliche Verhältnis, das der Konsum zum Kapitalismus oder zum wachsenden Kapital hat. Er ist ein beschränktes und ein das Wachstum beschränkendes. Er ist beschränkt in dem genannten Sinn für die Ansprüche der Realisierung des Verkaufens von wachsenden Warenbergen immer zu klein, insofern beschränkt, und ein beschränkendes Moment soll heißen, jede Mark mehr, die ausgeschüttet würde als Einkommen, das sich als Kaufkraft am Markt zeigt, wäre eine Beschränkung, eine Beschneidung des Wachstums und kommt deswegen nicht in Frage. Deswegen kommen Kapitalisten nie auf die Idee, die in der Logik des Kaufkraftarguments liegt, dass sie um ihres eigenen Wachstums willen den beschränkten Konsum aufpolstern, indem sie mehr Lohn ausschütten. Weil dann würden sie die beschränkende Seite des Lohns gegen ihr Wachstum stärken. Stattdessen machen sie was anderes. Sie konkurrieren um die beschränkte konsumtive Nachfrage. Und das tun sie mit der Qualität der Ware, die sie anbieten, und mit dem Preis, mit dem sie feilbieten. Bei der Qualität ist jeder darauf aus, schaut euch die moderne Handyindustrie an, den Killer-Content zu finden. Die bauen alle so kleine Geräte und jeder überlegt, was wäre die durchschlagende Qualität, die kein anderer hat, nur wir. Sodass man mit diesem Vorsprung an Qualität die gesamte Kaufkraft, die sich in dieses Segment ergießt, in seine Kasse bringen kann. Dann müssen das vielleicht Bilder sein, die man von Handy zu Handy übertragen kann. Kaum passiert, schon kopiert. Daran arbeiten sie. Das andere, der Preis. Alle sind darum bemüht, durch Investitionen in neue Maschinen die Kosten pro Stück ihrer Ware zu senken und das Schicksal, das den Vorreiter ereilt, er schafft es, günstiger als die Konkurrenz anzubieten und den Marktanteil zu vergrößern, ist in aller Regel immer das, dass die Konkurrenz nachzieht und auf die Rationalisierungsrunde beim Ersten mit einer eigenen Rationalisierungsrunde antwortet, sodass sich die Preise nivellieren, angleichen. Die Konkurrenz um diese beschränkte konsumtive Nachfrage hört deswegen überhaupt nicht auf, weder auf dem Feld der Produktion noch auf dem ideellen Feld. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Die Werbung. Warum gibt es die Litfaßsäulen? Das kann unmöglich seinen Grund darin haben, dass die Leute ein Gedächtnis wie ein Sieb haben. Jeden Abend kommt der Wetterbericht von Union Invest. Das vergisst man so schnell nicht, vor allen Dingen nicht in diesen Zeiten. Union Invest, das sind die großen Vergeiger an den Börsen, die aber immer noch behaupten, sie könnten das Wetter vorhersagen. Union Invest und ähnliche Figuren bevölkern die Werbung. Warum gibt es die Werbung? Die Werbung ist ein Beleg dafür, dass es eine Konkurrenz um eine beschränkte konsumtive Nachfrage gibt, die für die Ansprüche aller Warenanbieter unzureichend ist, weswegen alle darum konkurrieren, einen möglichst großen Anteil dieses Kaufkraftsegments auf ihre Mühlen zu lenken. Der Umstand, dass es Werbung gibt, ist ein Beweis dafür, dass die Konsumtion für den Wachstumsanspruch der Warenproduzenten eine zu knappe Größe ist, um deren Monopolisierung deswegen mit dem Mittel der Werbung konkurriert wird. Denn der andere Weg, der ideologische, dass man die Kaufkraft einfach aufstockt, indem man den Leuten mehr Geld gibt, ist aus den genannten Gründen ein Irrweg, der in dieser Welt nicht in Frage kommt. Die normalen Leute sehen die Werbung anders als ich, deswegen fange ich mit denen mal kurz an. Die Menschen, die sich darauf versteift haben zu sagen, alles Ungemach, was in der Marktwirtschaft zustande kommt, die Umweltverpestung oder das vergammelte Fleisch, gehen auf einen übersteigerten Konsumhang zurück, kommt aus einem zu viel an Konsum. Die haben über die Werbung das Urteil, Werbung ist eigentlich eine einzige Veranstaltung, den Menschen künstliche Bedürfnisse per Manipulation aufzuoktroyieren. Künstliche wollen sie von natürlichen Bedürfnissen unterscheiden, von denen sie meinen, die hat der Mensch zu Recht und die darf er auch haben. Künstlich, um mal eine Kritik an den Mann zu bringen, ist überhaupt kein zutreffendes Attribut, das man zu Bedürfnis stellen könnte. Denn natürlich in dem Sinn ist überhaupt kein Bedürfnis. Nicht einmal eines, das in einem natürlichen Drang seinen Ausgangspunkt nimmt. Es gibt ein paar, der Hunger, der Durst, die gehen wirklich auf einen natürlichen Drang zurück. Das spürt jeder Mensch als Trieb, als körperlichen Mangel. Aber als Bedürfnis ins Bewusstsein genommen, jetzt will ich etwas essen, und zwar etwas Schmackhaftes. Jetzt möchte ich etwas trinken, und zwar nicht Wasser, sondern ein Bier oder einen Saft. Ist schon das, was die Natur als Ausgangspunkt hergeben mag, reflektiert worden, vom Menschen in seinem Bewusstsein, in seinen Willen aufgenommen worden, sodass er etwas Gutes oder Schmackhaftes essen oder trinken möchte. Das ist nichts, was von Natur bestimmt wäre. Man kann umgekehrt sogar gegen den Naturdrang angehen und sagen, ich nehme das nicht in meinen Willen und mein Bedürfnis auf. Manche Leute machen das regelmäßig, die machen eine Diät. In Extremfällen versuchen sich Leute in Hungerstreiks. Man kann sich damit sogar um die Ecke bringen. Ein Diktat der Natur ist es gar nicht. Es kommt überhaupt nur daher, natürlich als Attribut zu Bedürfnis zu stellen, weil der das macht, sich die Hoheit erwerben möchte, bei seinen Mitmenschen zu unterscheiden zwischen Bedürfnissen, von denen er sagt, die sind genehm, die akzeptiere ich, die sind legal, gerechtfertigt, und es gibt welche, die sind böse. Also die Grünen in ihren Anfangstagen, die haben als natürliche Bedürfnisse den Jutebeutel und das Müsli geadelt. Kugelschreiber und iPods waren da künstlich. Heute auf den Parteitagen hört man nicht mehr viel davon. Aber so ging das mal los. Ist eine moralische Unterscheidung am Bedürfnis, die sachlich nicht existiert, aber von Menschen vorgenommen wird, die der Auffassung sind, der Überhang an Bedürfnissen ist der Grund für Schäden, die in dieser Welt angerichtet werden durch eine Industrieproduktion, die deswegen die Umwelt versaut, weil künstlichen Bedürfnissen hinterhergearbeitet wird. Wo also quasi dem Übermaß an Versorgung, die auch gar nicht sein müsste, deswegen künstlich, eine Verfehlung angelastet wird, die gar nicht aus einer Versorgung, auch nicht aus einer überdimensionierten Versorgung herrührt, sondern aus dem kapitalistischen Produktionszweck, der gerne schon mal die Umwelt als billige Müllkippe benutzt und die Abgase ungefiltert in die Umwelt gibt. Die andere Seite muss einen jetzt auch nicht mehr moralisch groß erschrecken. Dass diese Scheidung von natürlichen und künstlichen Bedürfnissen, die es ohnehin schon nicht gibt, deswegen den Menschen ereilt, die künstliche Seite dieser Bedürfnisse, weil er durch die Tricks der Werbung manipuliert würde. Manipulation besteht nämlich in der falschen Idee, dass man einen Willen unter Umgehung des Willens auf einen Inhalt festlegen könnte. Und das geht nicht. Dass man einen Willen unter Umgehung seiner selbst auf etwas festlegt. Der übrigens, der den Manipulationsvorwurf erhebt, ist ein Zeuge dafür, dass ich recht habe. Denn der muss ja immerhin durchschaut haben, dass manipuliert wird. Der muss ja wohl sich ausgenommen haben von der Technik, von der er behauptet, alle anderen erliegen ihr und sind das Opfer. Gut, das betrifft die Abteilung Kritiker der Werbung. Die Konsumfreunde, die andere Abteilung des bisher Vorgetragenen ausmachen, die sehen in der Werbung ganz in ihrer Logik einen Beweis für die Behauptung, bitte, wir leben in einer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft. Die Werbung breitet ein Füllhorn von Waren aus, jeden Abend per TV, in die Wohnstuben geliefert und legen damit den Fehlschluss nahe, dass was alles ausweislich der Werbung vorhanden ist, an diversifiziertem Warenreichtum, um dessen Willen auch schon verfügbar ist für die Menschen. Vorhanden ja, verfügbar für die allermeisten nicht. Und die Werbung ist, wie gesagt, ein Eingeständnis davon, dass die Kaufkraft der Leute, die mit diesen Werbespots angesprochen werden, von sich aus nicht die Kraft hat, den ganzen Kram zu kaufen und zu genießen, der angeboten wird. Nur deswegen streiten sich ja Dash, Persil und Omo und Café Haag und ich weiß nicht wer mit wem, um die Kaufkraft dieser Leute, weil sie zu knapp ist für das, was an den Mann gebracht werden soll. Und wenn man einmal, ist mir gestern schon wieder passiert, in irgend so einen Privatsender reinzappt und sich die Werbespots anschaut, dann merkt man am Inhalt der Werbung, dass meine Behauptung über die Werbung viel für sich hat. Der Inhalt der Werbung bietet gewissermaßen ein Bilderbogen des proletarischen Alltags von Menschen, die an den drei Größen laborieren: Geld, Zeit, Gesundheit.